Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend, dies sind unsere Themen. Der weltweit wichtigste Theaterpreis, der Ibsen Award, geht dieses Jahr an das Back-to-Back-Theater aus Australien. Wir berichten aus Oslo. Nach einer gefeierten Rheingold-Aufführung inszeniert Andreas Homoki in Zürich nun auch Wagners Walküre. Divers und subversiv, die CU-Galerie in Berlin präsentiert Queerness in der Fotografie. Invasiv und doch anpassungsfähig, das Reis Engelhorn-Museum Mannheim zeigt Wege, Strategien und Schätze der Normannen. Der Ibsen Award ist die weltweit höchst dotierte Auszeichnung für Theaterkünstlerinnen und Künstler. Peter Brook und Ariane Mnuchin, Christoph Marthaler, Peter Handke und einige andere Regisseure und Dramatiker haben ihn gewonnen. In diesem Jahr geht der Preis zum ersten Mal an ein Ensemble in Australien und zum ersten Mal an eine Kompanie mit behinderten Darstellern und Darstellerinnen. Bruce Gladwin leitet das 1987 gegründete Back-to-Back-Theater.
Das Ensemble besteht im Kern aus 5 Schauspielerinnen und Schauspielern, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben wird oder die neurodivers sind. Es geht also viel um Ethik, darum, wie wir definieren, was ein Mensch ist und wer das entscheiden darf. Und wissen Sie, für viele der Schauspielerinnen und Schauspieler mit diesen genetischen Bedingungen hinterfragt diese Arbeit wirklich ihre Rolle in der Gesellschaft. Die Art der Arbeit, die wir machen, wird also oft von den Interessen der Akteure bestimmt, wie sie die Gesellschaft sehen und wie die Gesellschaft sie sieht.
Bruce Gladwin und sein Ensemble sind heute mit dem Ibsen Award ausgezeichnet worden. Die Theaterkritikerin Elisabeth Luft war bei den Feierlichkeiten in Oslo dabei. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wir haben eben gehört, dass die Spielenden, die Akteure die Arbeit bestimmen. Das klingt noch gar nicht so ungewöhnlich. Was ist es denn, was aus Ihrer Sicht die Arbeit des Back-to-Back-Theater zu etwas so Besonderem macht?
Naja, die Kompanie hinterfragt mit ihren Arbeiten eigentlich unsere Annahmen darüber, was im Theater und auf der Bühne eigentlich alles möglich ist und vor allem auch, was vielleicht nicht möglich ist. Aber sie hinterfragt auch die Annahmen, die wir über uns selbst und ich würde sagen auch vor allem über andere haben. Also es geht darum, wer darf eigentlich Künstlerin oder Künstler sein und wer nicht und wer entscheidet es eigentlich. Die Sarah Mainwaring, eine der Darstellerinnen, hat heute gesagt, sie mache Theater, weil sie möchte, dass Menschen sehen und hören, dass sie eine Stimme hat und dass sie diese Stimme auch erheben kann, weil das ihr als Mensch mit Behinderung eben doch scheinbar immer noch so oft aberkannt wird. Und diese Situation von Verletzlichkeit, die gibt es immer wieder auf der Bühne beim Back-to-Back-Theater. Und da fühlt man sich wirklich als Zuschauerin ganz oft auch sehr betroffen und auch ertappt, dass man Menschen mit Behinderung oft von vornherein viele Fähigkeiten gar nicht zugesteht, ohne sie vielleicht zu kennen oder auch ohne mit ihnen gesprochen zu haben. Und das Verrückte ist aber, dass diese unangenehmen Momente dann ganz oft durch so witzige, humorvolle Szenen aufgebrochen werden, in denen man wirklich ganz laut lachen muss, was dann ein merkwürdiges Gefühl ist. Aber das bringt so eine Leichtigkeit auf die Bühne und in diese Abende, die einerseits zeigt, dass wir ja eben doch alle verantwortlich sind dafür, wen wir in unsere Gesellschaft inkludieren und wen nicht. Und andererseits aber auch die Hoffnung des Ensembles zeigt, dass wir das eben schaffen können, alle mitzunehmen, wenn wir eben nur wollen.
Wie erarbeitet sich das Ensemble denn seine Stücke?
Das sind so klassische Stückentwicklungen. Also es gibt keinen bestehenden Text, keine Autorschaft als Basis, sondern da werden wirklich so alltägliche Situationen, Erlebnisse von den DarstellerInnen in Zusammenhang gebracht. Ja, ich würde sagen, mit politischen Debatten. Ganz oft geht es da natürlich um Inklusion oder um Gentechnik. Allerdings dreht sich auch nicht alles um Behinderung, das muss man sagen. Zum Beispiel die aktuelle Arbeit The Shadow Who Spray, The Hunter Becomes, dreht sich um künstliche Intelligenz. Und der Scott Price, auch einer der Darsteller, arbeitet gerade zum Beispiel ein Stück über den Unterschied von Rock- und Popmusik, ein Thema, das ihn schon sehr lange beschäftigt. Und das finde ich wirklich so besonders, auf der Bühne entwickelt sich dann in all diesen Arbeiten durch die unterschiedlichen ja, Sprechweisen, Bewegungsabläufe der DarstellerInnen, dann so ein ganz eigenes Tempo, das wir in unserem Alltag, der ja doch meistens irgendwie auf Schnelligkeit und auch auf Effektivität bedacht ist, oft gar nicht zulassen können.
Die Gruppe hat heute in Oslo eine ihrer ältesten Produktionen aufgeführt, Ganesh versus the Third Reich. Worum geht's in dem Stück und was passiert da auf der Bühne?
Ja, die Geschichte beginnt damit, dass der Gott Ganesh, der mit diesem Elefantenkopf sich auf die Reise durch Nazi-Deutschland begibt, um ja das Hakenkreuz zurückzuerobern, das ja ursprünglich das hinduistische Symbol war, Swastika heißt es. Und dabei geht es aber auf der Bühne eben beim Back-to-Back-Theater in der Inszenierung nicht nur um die Verbrechen der Nazis und eben natürlich auch unter anderem um den Umgang mit Menschen mit Behinderung, sondern auch um kulturelle Aneignung. Und da schließt sich dann der Kreis. Also es geht wieder um Machtfragen. Wer hat eigentlich das Recht, sich fremde Symbole zu eigen zu machen? Wer hat das Recht, auch Geschichten zu erzählen und gehört zu werden? Und das Starke ist wirklich hier, dass auf der Bühne die Geschichte über das nationalsozialistische Deutschland von Menschen erzählt wird, die damals eben keinen Platz hatten und einfach eliminiert und ausgelöscht wurden.
In der Jurybegründung heißt es, die Arbeit der Kompanie inspiriere uns, bessere Künstler und bessere Menschen zu sein. Man kann das Ganze ja auch umdrehen und fragen, was bedeutet die Auszeichnung denn für die Kompanie? Wie wichtig ist die eigentlich?
Naja, man muss natürlich sehen, dass die Gruppe durch diese Auszeichnung viel mehr Anerkennung einerseits in der lokalen Gemeinschaft bekommt, also in Victoria oder aber auch in ganz Australien, aber natürlich auch international. Und da ist die Hoffnung nicht nur des Regisseurs und der ganzen DarstellerInnen, sondern auch des ganzen, das sind 30 Leute, wirklich ein riesengroßes Team, die Hoffnung, weiter international touren und auftreten zu können und damit verbunden die Hoffnung, dass Menschen mit Behinderungen eben zunehmend mit anderen Augen gesehen werden, dass die Gruppe natürlich mit ihrer Arbeit dazu beitragen kann, dass wir einfach sehen, welcher Reichtum und welche Vielfalt es eigentlich gibt und dass eben dieser Reichtum, diese Vielfalt auch viel mehr wertgeschätzt werden. Das ist das Ziel dieses Preises und da wird natürlich jetzt große Hoffnung reingesetzt, dass auch das Preisgeld genutzt werden kann, um sich damit wirklich international breiter aufzustellen und sichtbarer zu werden.
Das 1987 gegründete Back-to-Back Theater aus Australien hat in Oslo den Ibsen Award entgegengenommen. Die Auszeichnung ist der weltweit höchst dotierte Theaterpreis. Für uns hat die Kritikerin Elisabeth Luft die Zeremonie und das Spiel der australischen Kompanie verfolgt. Vielen Dank für Ihre Schilderung und guten Abend noch.
Guten Abend.
Man muss schon theaterverrückt sein, um das auf sich zu nehmen, sagt Andreas Homoki, Intendant der Zürcher Oper. Mit das meint er die Inszenierung und Aufführung von Wagners Ring des Nibelungen. Die Tetralogie verlangt in der Tat vollen Einsatz. Unser Musikkritiker Jan-Florian Fuchs hat den ganzen Ring zuletzt im Juli, August in Bayreuth in einer Neuinszenierung gesehen und viele Stunden gelitten. Weil er das Rheingold, den Vorabend zu Wagners Welttheater am Opernhaus Zürich aber hervorragend fand, hatte sich heute die Walküre angeschaut. Guten Abend, Herr Fuchs.
Schönen guten Abend, hallo.
Hat sich die Opernreise nach Zürich gelohnt?
Ja, und zwar vielleicht auch für den Bayreuther Ringregisseur Valentin Schwarz. Der war nämlich im Publikum heute und das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, denn er wird ja weiterarbeiten an seinem Bayreuther Ring. Und ich denke, an der einen oder anderen Stelle kann er sich da schon orientieren, was Andreas Homoki hier gemacht hat in Bezug vor allen Dingen auf die Personenführung. Es ist da wirklich jede Nuance, die stimmt. Und Andreas Homoki, er macht auch die Götter durchaus menschlich. Es ist ein sehr humanistischer Ansatz und ein zeitlos gegenwärtiger Ansatz, eine Deutung. Das Bühnenbild von Christian Schmidt ist wie beim Rheingold eine große Anzahl von Zimmern, von Salons mit großen Räumen, hohen Wänden. Man denkt ein bisschen an die Villa Wesendonck, wo ja Wagner auch gewohnt hat. Das ist hier auf dem Riedberg, wo jetzt ein ethnologisches Museum drin ist. Und dies spielt auch ein bisschen eine Rolle, aber das Entscheidende sind die Szenenwechsel, also es drehen sich ständig diese Salons und es gibt immer neue Bilder und Situationen.
Zu den Protagonisten der Oper gehören Sieglinde, ihr Mann Hunding und ihr unverhofft wiedergefundener Zwillingsbruder Siegmund. Auch die kriegerische Brünnhilde. Ihr Vater, Gott Wotan, zieht im Hintergrund immer die Strippen, er manipuliert und straft. Auf Männer können die Frauen gestalten, der Oper ja prinzipiell wenig zählen. Es gibt viel Brutalität in der Walküre, aber auch Stärke. Ja, Sie haben es schon gesagt, Andreas Homoki hat auch Regie geführt. Wie nähert er sich dem Stoff?
Er zeigt den Gott Wotan als Spielführer, der am Anfang bei Siegmund und Sieglinde, als dieses Geschwisterpaar sich trifft und die Liebe eben ja neu erwacht, da zeigt sich, dass er wirklich der Spielführer ist, der das Ganze auf den Weg bringt, der also als stumme Figur dort agiert und irgendwann gerät aber dieses, ja vielleicht dieses Experiment, das er da unternimmt, gerät gleichsam außer Kontrolle und Wotan ist ja der, der dann letztendlich sehen muss, wie eben Siegmund stirbt, weil seine Frau Fricka das eben möchte und er muss am Ende dann auch noch von seiner Lieblingswalküre der Brünnhilde Abschied nehmen. Das Ganze ist gestaltet überwiegend textgetreu und sehr, sehr nah auch am Libretto. Es gibt ein paar Nuancen drin, zum Beispiel der berühmte Walkürenritt, das ist eine Art Scherzo regelrecht. Da sehen wir lächerliche Männer, fast so ein bisschen wie in Schlafanzügen, mit kurzen Schwertern, die also Angst haben vor dieser Frauenübermacht. Das ist ein leichter, humorvoller Moment und extrem berührend wirklich ist der Schluss. Es gibt einen Felsen in diesem Salon, also diesen Flammenfelsen, auf dem dann Brünnhilde ist und zunächst klettert der Wotan da drauf und kann sich nicht von ihr lösen und am Ende bricht er auch wirklich vor diesem Felsen zusammen. Da nimmt man also ihm wirklich alles ab, Thomas Konieczny, was dort in dieser Figur vor sich geht und dann glüht dieser Felsen wirklich, er glüht wirklich und es ist ganz toll von der Bühnentechnik, auch vom Licht an diesem Abend gestaltet. Ich finde das szenisch, es ist der ehrlichste Ring, den man, glaube ich, sehen kann im Moment, weil es wirklich keinen Schnickschnack macht und eben so präzise ist.
Zart und enthusiastisch beschrieben wird die inzestuöse Liebe zwischen der unglücklichen Sieglinde und Siegmund in der Winterstürme-Arie. Der US-amerikanische Tenor Eric Cutler singt die Zeilen: Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz, auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderwebend er sich wiegt. Eric Cutlers Stimme klingt sehr weich und lyrisch. Alle Sängerinnen und Sänger sind Wagner-erfahrene Interpreten. Wer, Jan-Florian Fuchs, gefiel Ihnen heute Abend besonders gut?
Also Cutler war schon sehr gut. Das war heute auch sein Debüt in Zürich. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Sieglinde von Daniela Köhler oder auch Camilla Nylund als Brünnhilde. Durchweg eine gute Besetzung. Ich finde, eine kleine Einschränkung ist für mich schon der erwähnte Wotan, Thomas Konieczny. Ich mag diese Stimme einfach nicht besonders, weil sie so wahnsinnig laut und grob ist und weil er auch vom Leisen ins Laute sehr uncharmant immer geht. Das ist auch über weite Strecken diesen Abend so. Aber der dritte Aufzug, der gelingt ihm sehr, sehr intensiv, wo es dann auch leiser und ruhiger und intimer wird.
Vielleicht noch ein Wort zu Gianandrea Noseda, Generalmusikdirektor der Zürcher Oper. Er hat den Abend dirigiert. Ich glaube, es ist sein erster Ring. Sind Sie mit ihm zufrieden?
Das ist ganz wunderbar, wie beim Rheingold. Das ist ein sehr, sehr direkter Zugriff, auch ohne Schnickschnack, ohne Schnörkel, ohne irgendwie besondere Ideen, jetzt alles nochmal neu zu machen. Also musikalisch ist das ein absolutes Fund mit dem neuen Generalmusikdirektor und das Publikum war extrem in Jubel und Feierstimmung und da schließe ich mich jetzt rückhaltlos auch an.
Am Opernhaus Zürich wurde heute die Premiere von Richard Wagners Walküre gefeiert. Die Ringinszenierung wird fortgesetzt. Unser Kritiker war Jörn-Florian Fuchs. Besten Dank.
Sehr gerne.
Für Fotografie ist CO Berlin neben der Helmut-Newton-Stiftung die wichtigste Adresse in der Hauptstadt. Mit Ausstellungen zum Berliner Clubleben oder über Paul McCartney als Fotograf hat Chefkurator Felix Hoffmann immer wieder Gespür für publikumswirksame Themen gezeigt. Und auch mit der aktuellen Schau liegt er im Trend. Es geht um non-binäre Transidentitäten in der Fotografie. Der Bericht von Gerd Brendel beginnt mit einem Fragezeichen.
Bei Queerness in Photography liegt die Frage auf der Hand. Denn so schillernd wie das Medium Fotografie ist, so diffus erscheint der Begriff queer. Was also ist queer und was queere Fotografie?
Ist es denn der Nagellack, ist es der Lippenstift oder ist es irgendwie der Rock? Was ist es eigentlich?
Antwortet Chefkurator Felix Hoffmann mit einer Gegenfrage und schiebt eine Antwort hinterher, die zugleich eine Behauptung ist.
Aber Queerness ist eben eher eine Befreiung.
Eine Befreiung von Rollenbildern. Typisch Mann, typisch Frau. Das Spiel mit Identitäten zieht sich als roter Faden durch die zwei Etagen des Ausstellungsprojekts. Wobei das Spiel der Männer und Frauen, deren Porträts im ersten Teil zu sehen sind, einen bitterernsten Hintergrund hat. Undercover, a secret history, eine geheime Geschichte of Cross-Dressers, lautet der Titel. Es sind Dutzende von Männer- und Frauenporträts in der Rolle des anderen Geschlechts, die der Regisseur Sébastien Liefschitz über Jahrzehnte gesammelt hat.
Ich war ein Jugendlicher in Paris und ich habe viel Zeit auf Flohmärkten damit verbracht, nach alten Fotos zu suchen, in Kartons, in alten Koffern.
Erinnert sich Liefschitz an die Zeit seines eigenen Coming-outs.
À l'époque, il n'y avait pas encore Internet.
Das war vor dem Internet und ich war auf der Suche nach einer Bestätigung, dass ich nicht alleine war, dass es schwules Leben vor mir gab und Schritt für Schritt gelang es mir, Bilder homosexueller Paare zu finden und daneben von Personen in Drag. Das fand ich total aufregend.
Et j'étais fasciné en fait par cette culture.
Männer in der hochgeschlossenen Frauenmode des späten 19. Jahrhunderts, als Travestie-Attraktion halblegaler Kabarets, als Freundinnenpaar bei einem Picknick in den 50er Jahren. Liefschitz' Sammlung umspannt ein halbes Jahrhundert Fotografiegeschichte. Aber was alle Fotos verbindet, ist der selbstbewusste Blick in die Kamera.
Pour moi, l'intime est politique.
Für mich ist das Private politisch. Schon das Erstellen der Fotos ist für mich radikal, weil diese Menschen etwas riskierten.
They are rebels.
Wie zum Beispiel Strafverfolgung oder soziale Ächtung. Und so bewahrten die meisten Porträtierten ihr Geheimnis über den Tod hinaus. Liefschitz' Sammlung ist eine Galerie anonymer Helden einer vergessenen Geschichte. Das gilt auch für die Fotos, die der Regisseur bei New Yorker Trödlern entdeckte. Schnappschüsse um 1900 aus amerikanischen Frauencolleges, auf denen sich die Studentinnen mit Anzug und Zigarre in Szene setzten. Ein Spiel, auch hier mit ernstem Hintergrund. Denn damit dokumentierten die Studentinnen ihre Forderung nach Gleichheit, die sich mit der Einführung des Frauenwahlrechts in den USA zumindest teilweise erfüllte. Die Partys und die Fotos gerieten in Vergessenheit, bis sie Liefschitz in New York wiederentdeckte. Auch sein Lieblingsbild entdeckte er in Manhattan.
Hier, dieses Foto eines jungen Mannes, das ich in New York gefunden habe. Es heißt Jim.
Nicht größer als ein Passbild. Der versonnene Blick des jungen Manns geht in die Ferne. Er trägt Ohrringe unter der Kurzhaarfrisur und er ist einfach wunderschön. Das Porträt stammt aus der Zwischenkriegszeit, ungefähr aus der Zeit, in der Virginia Woolf ihren Roman Orlando veröffentlichte, dessen altersloser Held mal als Mann, mal als Frau durch die Geschichte reist.
Ich verstehe.
Anfang der 90er Jahre wurde der Stoff mit Tilda Swinton in der Hauptrolle verfilmt.
Ob männlich oder weiblich, die Blüte, Perle und Vollkommenheit eures Geschlechts sein.
Die Schauspielerin ist für den zweiten Teil der Ausstellung verantwortlich. Inspiriert von den Dreharbeiten hat Swinton 12 Fotografinnen um ihre Beiträge zum Thema Queerness gebeten. Jamal Xetlana aus Südafrika hat seine männlichen Modelle kunstvoll als Mannequins für eine fiktive Modestrecke in Szene gesetzt. Der Amerikaner Collier Shaw begleitete über Monate die Transformation eines Transmanns mit der Kamera. Was ist queere Fotografie? Ist es das queere Objekt vor der Kamera oder der queere Blick des, der Fotografin hinter der Kamera?
Aber Queerness ist eben eher eine Befreiung,
hatte Felix Hoffmann gesagt. Und das ist für den Kurator ein Moment der Wahrheit.
Weil es natürlich auch immer um Sehnsüchte geht.
Sehnsüchte, die in einem Kameramoment stärker werden können als alle Normen und Verbote dieser Welt. Queerness in Photography lädt die Besucherinnen dazu ein, diese Momente zu teilen.
Zeit dafür bleibt bis zum 18. Januar in der CO Galerie Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Daniel Marschke.
Der Pianist Igor Levit ist am Abend in Frankfurt mit dem Ludwig-Landmann-Preis ausgezeichnet worden. Damit wird der 35-jährige aus Russland stammende Musiker für sein Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit geehrt. Levit ist dafür bekannt, sich in seinen Konzerten und in Interviews gegen jede Art von Menschenverachtung zu stellen. Er selbst habe in seinem Leben immer wieder antisemitische Anfeindungen erleben müssen, sagte er dem Hessischen Rundfunk.
Wenn irgendein antisemitisches Arschloch Ihnen sagt, dass Sie hier nicht hergehören. Das ist eine Fragestellung von dir als Mensch. Ich habe immer Infragestellung von außen erlebt. Ich habe mich sehr, sehr oft in Frage gestellt und tue es immer noch. Aber für mich das eine, was ich nie in Frage gestellt habe, war das Instrument. Das Musikersein nie in Frage gestellt. Alles andere jeden Tag.
Der Ludwig-Landmann-Preis wird von der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Jüdischen Museums in Frankfurt alle 2 Jahre verliehen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Aus Solidarität mit ihrem Mann will die russische Sängerin Alla Pugatschowa als ausländische Agentin eingestuft werden. Das erklärte die seit Sowjetzeiten populäre Musikerin auf Instagram und brüskierte damit die russischen Behörden. Der Ehemann der 73-Jährigen, der Sänger und Fernsehmoderator Maxim Galkin, hatte die Entsendung von Truppen in die Ukraine kritisiert. Daraufhin war er auf die Liste ausländischer Agenten gesetzt worden. Pugatschowa sagte, ihr Mann sei ein Patriot und habe sich dafür eingesetzt, dass russische Männer in der Ukraine nicht mehr für illusorische Ziele sterben müssten. In Toronto ist am Abend das internationale Filmfestival zu Ende gegangen. Der Hauptpreis für den besten Film ging an die Coming-of-Age-Geschichte The Fabelmans in der Regie von Steven Spielberg. Der US-Regisseur greift mit seinem Film auf die eigene Kindheit zurück und erzählt die Geschichte eines Jungen, der sich in das Kino verliebt, aber mit seinen Eltern kämpfen muss, um seinen Traum zu verwirklichen. Traditionell wird der Siegerfilm in Toronto nicht von einer Jury, sondern vom Publikum gewählt. In den vergangenen 10 Tagen hatten knapp 260 Filme um die Gunst der Zuschauer gerungen. Bundesfinanzminister Lindner hat sich kritisch zu den Gehältern der Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geäußert. Er sei gegen jede Neiddebatte, sagte der FDP-Chef der Bild am Sonntag. Kein Intendant sollte aber mehr verdienen als der Bundeskanzler. Inklusive seiner Abgeordnetenbezüge kommt Kanzler Scholz auf ein Jahresgehalt von rund 360.000 Euro. Spitzenverdiener bei den Intendanten ist WDR-Chef Buro mit mehr als 400.000 Euro. Die Gehälter bestimmen die Verwaltungsräte als Kontrollgremien der Sender.
Fazit.
Mitte des 9. Jahrhunderts tauchten sie in Frankreich auf, überfielen Rouen, Paris und Toulouse, errichteten Stützpunkte und Winterlager. Sie plünderten Flandern, das Rheingebiet und den Weserraum. Nichts schien sie aufhalten zu können, diese Wikinger, die bis Sizilien zogen und dort ein Königreich etablierten. Wie aus diesen Wikingern Normannen wurden und wie sie das Gesicht Europas seit dem Mittelalter veränderten, das will das Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museum zeigen. Viola Skiba hat das kulturhistorische Projekt geleitet. Willkommen bei Fazit.
Hallo.
Die Normannen kamen als Krieger. Sie wurden reich und waren bis ins ausgehende Mittelalter mächtige Herrscher, die prächtige Bauten hinterließen. Wie konnte ihnen das gelingen?
Ich glaube, dass bei den Normannen besonders auffällig ist, dass sie unheimlich mobil sind, aber auch einen sehr offenen Horizont haben und anpassungsfähig sind. Und ich glaube, das ist etwas, was sie sich überall zunutze machen und was sie dann auch weit führt, über weite Strecken hinweg. Also sie kommen in die Normandie und innerhalb weniger Jahre und nur ein bis zwei Generationen integrieren sie sich in eine Gesellschaft, verändern sich dabei auch und von dort geht es dann weiter in andere Regionen und auch dort jedes Mal verändern sie sich mit der Region, in der sie sind, mit den Menschen, auf die sie treffen, reagieren, interagieren und das prägt einfach das Bild und macht das Thema auch so faszinierend.
Also einerseits denkt man, sie sind garantiert sehr rücksichtslos vorgegangen, aber sie beschreiben sie auch als fähig, sich anzupassen. Wie ist das gelungen, sich zu integrieren? Ging das über das Einheiraten oder wie ging das vonstatten?
Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben, eine Dynamik aus gewaltsamer Eroberung. Das ist in der Regel immer zuerst da, das ist vollkommen klar. Aber wo auch immer die Normannen hinkommen, sie sind immer in der Minderzahl. Beispielsweise nehmen wir jetzt die Eroberung Englands. Das sind 10.000, das ist schon eine ganze Menge Menschen. Aber die stehen 2 Millionen Angelsachsen so ungefähr gegenüber. Und das geht natürlich nicht über eine militärische Dominanz. Und dann gibt es verschiedene Strategien. Also man lässt sich auf die Kultur, auf die man trifft, ein. Also Rebellionen werden natürlich weiter gewaltsam unterdrückt. Aber eben, Sie haben das Stichwort schon erwähnt, man heiratet die lokale Bevölkerung, man lernt die Sitten kennen, nimmt sie zum Teil auch an und das ist sozusagen ein Erfolgsrezept, was dann auch wirklich funktioniert.
War das purer Eroberungsdrang oder weiß man, was für Motive die Normannen noch hatten, also was sie angetrieben hat, nach Mittel- und Südeuropa einzufallen und sich dann auch festzusetzen, ja noch für ein paar Jahrhunderte?
Ja, teilweise geht dem sogar in gewisser Weise Einladung voraus, wenn man jetzt mal die Iberische Halbinsel, die wir auch beleuchten werden, oder Italien ansieht, da kommen sie als Söldner hin, Pilger übrigens auch, als Pilger und Söldner und sie werden sogar aktiv angeworben, aber wie das so beim Zauberlehrling ist, irgendwann beginnen sie selbst Land für sich zu sichern, sich auszudehnen und dann am Ende sogar die ursprünglichen Herrscher zu verdrängen und da kippt dann die Waage quasi, ja. Aber der Drang nach außen ist zum Teil auch damit zu erklären, dass man eben nicht genug Raum hat, um die eigenen Ambitionen zu erfüllen und sich dann neues Land sucht.
Und wo haben die Normannen, also in welchem Land oder in welcher Region ihre Macht konzentriert?
Oh, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil es eine sehr dynamische Geschichte ist. Also das Kernland der Normannen, das auch bis heute den Namen trägt, ist natürlich die Normandie. Aber von dort aus geht es dann eben anderswohin und entwickeln sich auch eigenständige Herrschaftszentren. Also es gibt immer Verbindungen auch zurück in die Normandie. Auch das Wissen um die Abkunft oder die gemeinsame Vergangenheit, die mit der Normandie zu tun hat. Aber es werden eigenständige Herrschaften, auch auf Sizilien, das Königreich beispielsweise.
Wie haben denn die Normannen die Ordnung in dem, was heute den europäischen Kernraum ausmacht, verändert?
Naja, indem sie sehr stark sich vernetzt haben, indem sie neue und auch funktionierende Herrschaften gebildet haben. Eben das Beispiel wäre das Königreich Sizilien. Sizilien ist ja, bis es erobert wird, muslimisch beherrscht. Dort entsteht dann ein multikulturelles Königreich, in dem ganz unterschiedliche Einflüsse zusammenwirken, was dann aber auch eine Strahlkraft entwickelt, die unglaublich ist und auch einer der Schmelztiegel Europas wird. Also ganz viel an Wissen, an Kenntnisse, auch an Kunst geht dann über diese Schiene auch nach Europa weiter, wird weitergetragen und hat insofern auch die kulturelle Entwicklung Europas geprägt. Und etwas Ähnliches passiert auch auf der Iberischen Halbinsel. Dort sind die Normannen weniger als die großen Herrscher in Erscheinung getreten, aber waren eben auch mit von der Partie.
Die Herren Normannen haben geherrscht, auch gebaut. Haben sie auch viele Kunstschätze hinterlassen?
Ja, das kann man tatsächlich sagen. Also die Bauwerke, die Normannen hinterlassen haben, das ist sogar ein großer Teil ihres Erbes, das man heute sehen kann. Und insbesondere in Sizilien ist es ja gerade das arabisch-muslimische Erbe, das quasi den UNESCO-Welterbestatus erreicht hat. Und dort gibt es, um ein Beispiel herauszugreifen, die Capella Palatina, die quasi das Beste aus den verschiedenen Welten in sich vereint, an dem Künstler aus allen Kulturen und Religionen zusammengearbeitet haben. Und das sieht man einfach bis heute und es ist ein Monument, das die Zeit überdauert hat. Da man natürlich aber die Capella Palatina zum Beispiel nicht in eine Ausstellung transportieren kann, haben wir in Mannheim die Gründungsurkunde der Capella Palatina, aber man kann eben vor Ort das Ganze noch und eine funktionierende Multikulturalität auch bewundern.
Was, Frau Skieber, hat denn dann den Niedergang der Normannen bewirkt?
Ich weiß nicht, ob man sogar von Niedergang sprechen kann. In vielen Regionen, wo die Normannen waren, wo sie auch geherrscht haben, ist es eigentlich eher so, dass sie absorbiert werden in der Zeit. Das ist eine beständige Transformation und irgendwann ist es einfach so, dass das Normannische nicht mehr klar erkennbar ist, aber nicht im Sinne von einem Niedergang. Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Und wenn wir jetzt beim Königreich Sizilien sind, da ist es dann einfach der Übergang auf eine neue Dynastie, wobei wir das in der Ausstellung auch ein bisschen hinterfragen, weil wir sagen, klar, das ist einfach der Blick auf die väterliche Linie, aber für uns ist Friedrich II. Genauso von der Prägung her ein Normanne, wie er eben ein Staufer ist, weil seine Mutter war eine Normannin, er ist im Königreich Sizilien aufgewachsen, davon geprägt, von dieser Welt und damit genauso auch vom normannischen Erbe.
Im Reichs-Engelhorn-Museum in Mannheim kann man nachvollziehen, wie die Normannen sich in Europa vernetzten und über mehrere Jahrhunderte hinweg Macht ausbauten. Dr. Viola Skieber hat das Normannenprojekt kuratiert. In Zusammenarbeit mit dem Museumsverbund der Normandie in Rouen zu sehen ist die Show bis Ende Februar in Mannheim. Ihnen vielen Dank, Frau Skieber.
Ich danke Ihnen.
Von der Wiener Sezession, die sich 1897 gründete und einen großen Anteil daran hatte, dass die französischen Impressionisten nach Österreich eingeladen wurden, hat man gelegentlich gehört. Etwas weniger bekannt ist der Hagenbund. Ihn gibt es seit 1900. Beide Künstlervereinigungen wurden nach dem Anschluss 1938 aufgelöst. Den Kern des Hagenbundes bildeten 22 Künstler. Später zählte der Bund über 200 Mitglieder. Das Wiener Leopoldmuseum hat an diesem Wochenende eine Ausstellung eröffnet, die die Entwicklung von der gemäßigten zur radikalen Moderne nachzeichnet. Dominik Papst hat die Show mitkuratiert. Am Abend haben wir miteinander gesprochen. Wie wichtig war der Hagenbund als Sammelbecken der Avantgarde?
Der Hagenbund nimmt insofern eine ganz besondere Rolle ein, vor allem in den 1920er und 30er Jahren, weil er wirklich die progressiven Kräfte innerhalb der österreichischen, vor allem Malerszene, sammelt. Es sind sehr, sehr junge Künstler, die zum Teil auch direkt von der Front kommend nach 1919 dem Hagenbund beitreten. Und dem Hagenbund ist eigen, dass er eine sehr offene, eine sehr liberale Einstellung hatte, sowohl in stilistischer Hinsicht, aber auch was die Auswahl seiner Mitglieder betroffen hat. Also sowohl der religiöse Hintergrund, gesellschaftlicher Status oder auch die politische Gesinnung spielten bei der Aufnahme keine Rolle. Das heißt, sehr viele junge Künstler, die sich eine Plattform gesucht haben, konnten beim Hagenbund andocken und dort ihre ersten Präsentationen realisieren. Und insofern sind insbesondere die Nachkriegsjahre, also 1920er Jahre, 1930er Jahre, hier wird der Einfluss des Kubismus, aber auch neusachliche Tendenzen sehr stark spürbar. Und diese Positionen, wie sie zum Beispiel von einem Fritz Schwarz-Waldeck, von einem Otto Rudolf Schatz, von einem Kari Hauser vertreten werden, die sind dann wirklich tonangebend, was die Moderne in Österreich betrifft.
Kann man denn so etwas wie einen Hagenbund-Stil erkennen in der Malerei?
Das ist eine sehr spannende Frage, was den Hagenbund, glaube ich, auch im Unterschied zur Sezession oder auch zum Künstlerhaus unterscheidet, ist, dass er sich nicht durch ein künstlerisches Manifest, durch ein ganz bestimmtes Stilwollen definiert, sondern er ist auch durch einen Stilpluralismus geprägt. Das heißt, man hat auch gar nicht versucht, sozusagen einen konkreten Hagenbund-Stil zu kreieren oder Mitglieder zu sammeln, die in eine ähnliche Richtung hin stilistisch arbeiten, sondern es sollte wirklich sehr, sehr frei, sehr offen sein. Und ja, wie bereits erwähnt, es ist sozusagen auch im Grundverständnis da, dass man sagt, jedes dieser Mitglieder ist gleichberechtigt. Alle konnten in den Juryen auch für die Ausstellungen mitstimmen, welche Werke dann wirklich gezeigt werden. Und aus dem heraus ist es auch eine Besonderheit des Hagenbundes, dass seine Hochphase nicht unbedingt zum Zeitpunkt der Gründung ist, wie man das vielleicht auch mit der Sezession verbindet, also mit Gustav Klimt und die ersten Jahre der Sezession, wo also dieses revolutionäre Moment so im Vordergrund steht, sondern der Hagenbund hat in seiner 40-jährigen Geschichte immer wieder Höhepunkte, aber vor allem sozusagen in den 1920er Jahren, wo sozusagen jetzt in der zeitlichen Mitte des Hagenbundes angesiedelt wäre.
Nun standen die Künstler des Hagenbundes sicherlich auch in Konkurrenz zu den Sezessionisten und Künstler wie Egon Schiele oder Oskar Kokoschka waren starke Persönlichkeiten. Gab es da auch Konfrontationen?
Also man hat sich ganz bewusst auch an diesen sehr jungen Künstlern orientiert. Man wollte eben auch eine Plattform der Avantgarde sein und hat sie insofern fast ihr einnahmt in dem Sinne, als man ihnen die Möglichkeit gegeben hat, im Hagenbund auszustellen. Und tatsächlich waren diese Ausstellungen, die wirklich frühen Ausstellungen von Schiele und Kokoschka, die im Hagenbund dann auch stattgefunden haben. Da waren beide dann als Gäste dort vertreten. Und der damit verbundene Skandal, der dort ausgelöst wurde, hat in weiterer Folge zum einen dem Hagenbund geholfen, in der Reputation eine sehr fortschrittliche Vereinigung zu sein. Und gleichzeitig war man natürlich auch den ganzen Anfeindungen ausgesetzt. Und dass der Hagenbund über 8 Jahre lang seine Ausstellungsstätte verloren hat, also die Zedlitzhalle war sozusagen die Heimstätte des Hagenbundes. Man hat sie dann 1912 dort delogiert von der Gemeinde Wien aus. Und einer der Gründe mag auch gewesen sein, dass eben der Gemeinde Wien und auch dem Thronfolger, Erzherzog Ferdinand, das alles zu progressiv war. Also das hat wirklich große Wellen geschlagen in den Medien der damaligen Zeit und den großen Skandal gesorgt. Und das hat es dem Hagenbund auch nicht immer leicht gemacht.
Mitglieder der Künstlergruppierung retteten sich ins Exil. Andere wurden in Konzentrationslagern ermordet. Wurden denn viele Werke nach 1938 zerstört und ist im Krieg viel verloren gegangen?
Das ist wirklich eines der sehr traurigen Aspekte und auch eines der Gründe, warum der Hagenbund heute deutlich weniger bekannt ist als die Sezession oder eben auch das Künstlerhaus, dass eben viele der Mitglieder emigrieren mussten, verfolgt wurden und damit natürlich auch viele Werke verloren gegangen sind. Und es ist tatsächlich der Forschung der letzten Jahrzehnte zu verdanken, dass man immer wieder auch auf Werkkomplexe einzelner Künstler trifft, die in der Form auch noch wenig oder fast gar nicht erforscht sind, weil einfach auch die Gesamtsumme der dort vertretenen Künstler, Sie haben es bereits erwähnt, über 200, eine sehr große Anzahl ist. Also es sind sehr viele Werke tatsächlich auch verloren gegangen und es tauchen glücklicherweise auch immer wieder Werke noch auf. Und wir konnten auch im Rahmen dieser Ausstellung erfreulicherweise einige Werke zeigen, die noch gar nie ausgestellt wurden.
Gab es denn Versuche, den Hagenbund nach 1945 wieder zu etablieren, ihm ein neues Domizil zu verschaffen?
Tatsächlich, also die Versuche, das ist eben auch daran gescheitert, weil ja, also viele wurden, wie bereits erwähnt, verfolgt, sind ins Exil gegangen. Einige wenige konnten dann auch im Ausland sehr erfolgreich Fuß fassen. Floch in New York zum Beispiel oder Lili Steiner in Frankreich oder Georg Ehrlich auch in Großbritannien. Die sind dann auch zum Teil dort geblieben oder sehr viel später erst nach Wien wieder zurückgekommen. Und einige wenige, die dann in Wien auch wieder Fuß fassen konnten und realisieren konnten, waren dann aber sozusagen als kritische Masse zu wenig, um einen neuen Hagenbund wieder zu etablieren. Also es gab Versuche, die sind aber nach kurzer Zeit wieder gescheitert. Man hat dann auch in den 1960er Jahren die bereits erwähnte Zedlitzhalle, die zentrale Ausstellungsstätte, geschliffen. Und damit ist eigentlich auch der zentrale Referenzpunkt, die architektonische Identifikationsmöglichkeit aus Wien verschwunden. Und damit eigentlich auch der Hagenbund sehr schnell in Vergessenheit geraten.
Bis zum 6. Februar zeigt das Leopold-Museum Wien Werke von Künstlern des Hagenbundes. Ich habe mit dem Kurator Dominik Papst gesprochen. Besten Dank, Herr Papst.
Wiederhören.
Und weiter geht's mit Klaus Pukatzki und den Kulturseiten vom Montag.
Autorinnen müssen den Mund aufmachen, wenn ihnen etwas nicht passt, sie sich gegängelt oder genervt fühlen, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung und finden, das sollte für Autoren genauso gelten. In jeder Arbeitssituation gibt es Unangenehmes, schreibt die Lyrikerin Nora Gomringer. Manchen liegt das frühe Aufstehen nicht, wie dem Kulturpressebeschauer. Andere, wie ich, sind gerne vor 23 Uhr im Bett und stellen regelmäßig fest, dass sie dafür den falschen Beruf gewählt haben. In die Feuilletons des nächsten Tages lässt sich Gott sei Dank nur abends blicken, genau der richtige Beruf. Ich bin inzwischen 60 und je weniger Zukunft ich habe, desto mehr interessiere ich mich für die Vergangenheit, steht im Berliner Tagesspiegel. Sie hilft dabei, die Gegenwart zu begreifen, sagt die Schriftstellerin Karen Duwe, die daher einen Roman über die österreichische Kaiserin und ungarische Königin Elisabeth geschrieben hat, die legendäre Sissi. Sie war intelligenter als ihr Ehemann, wurde von ihm aber nur als kleine Sissi angesehen. Anfangs hat sie versucht, auf die politischen Entscheidungen ihres Mannes einzuwirken. Damit ist sie furchtbar auf die Nase gefallen. so mancher Monarch war, verglichen mit seiner klugen Gattin, einfach ein rechter Trottel. Doch da werden wir gleich korrigiert. Eigentlich ist der Trottel als Beschimpfung ein wenig aus der Mode gekommen. Zu Recht, findet die Tageszeitung Taz. Haftet ihm doch etwas Unschuldiges an. Und warum sollte man bei so viel Gegenwartsschuld einen Unschuldigen beschimpfen? Wir nehmen den Trottel zurück und sagen zum österreichischen Kaiser und ungarischen König Franz Josef I. einfach nur der Pater Dummkopf. Und solche regieren ja auch in unseren Zeiten. Bis heute sind in der Ukraine gut 500 Kulturstätten ganz oder teilweise zerstört worden, erfahren wir aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die russischen Invasoren haben in vielen Fällen Kulturstätten gezielt angegriffen, sagt im Interview der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkatschenko. Das ist ein Kriegsverbrechen. Außerdem bekämpfen die Russen unsere kulturelle Identität, die auch durch das Kulturerbe repräsentiert wird. Auch da kann ein kultiviertes Europa aber etwas für die Ukraine tun. Seit Kriegsbeginn haben wir zigtausende Exponate aus Museen an der Frontlinie an sichere Orte verbracht. Eine andere Lösung sind Wanderausstellungen, wie die Schau des ukrainischen Modernismus aus den Sammlungen des Nationalen Kunstmuseums und des Museums für Theater, Musik und Kino in Kiew, die im November im Thyssen-Bornemisza-Museum in Madrid startet und dann weiterzieht nach Dresden. 80% der ukrainischen Künstler seien in ihrem von Russland angegriffenen Land geblieben, berichtet Kulturminister Oleksandr Tkatschenko und beschreibt dann, wie Kultur im Kriege aussehen kann. Wenn ein Theater 1000 Zuschauerplätze hat, aber über einen Bombenkeller für nur 300 Leute verfügt, so dürfen nur 300 Tickets verkauft werden. Es gibt auch Bühnen, die gar keine Schutzräume in der Nähe haben und daher in Metrostationen oder Unterführungen auftreten. In U-Bahnhöfen werden auch Ausstellungen und Konzerte veranstaltet. Da blicken wir auf das, was die Literatin Karen Duwe im Tagesspiegel zur Klimakrise sagt. Meine Trauer darüber, dass unsere Welt vor die Hunde geht, kann ich nur dadurch lindern, dass ich so viel wie möglich von den Dingen tue, die man bald nicht mehr machen kann. Durch einen grünen Wald laufen, ein Pferd halten oder eben ein Sissi-Buch schreiben.
Klaus Pukatzki hat die Feuilletons vom Montag gelesen. Wir verabschieden uns. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute neue Woche.